Im Studio begrüßt Sie Claudia Venoir. Guten Abend. Zunächst die wichtigsten Themen im Überblick. Zustimmung. Bundesregierung beschließt Atomausstieg. Verwirrung. Suche nach EHEC-Quelle gibt weiter Rätsel auf und treibt Bauern in den Ruin. Dazu auch der Kommentar. Anhörung. Ex-IWF-Chef Strauß-Kahn plädiert auf nicht schuldig. Anspannung. Jemen am Rande des Bürgerkriegs versinkt das Land im Chaos. Und Abschied. Klose verlässt Bayern München. Die Atomenergie ist in Deutschland ein auslaufendes Energiemodell. Heute beschloss die Bundesregierung, bis zum Jahr 2022 stufenweise aus der Nutzung der Atomenergie auszusteigen. 8 schon jetzt stillgelegte Kernkraftwerke sollen gar nicht mehr ins Netz und die übrigen werden nach und nach abgeschaltet. Umweltminister Röttgen, dessen Ministerium heute 25-jähriges Jubiläum feiert, nannte das ein gesellschaftliches Pionierprojekt. Wegen der Atomkatastrophe in Japan waren all diese Schritte notwendig geworden, denn kurz zuvor hatte die Bundesregierung noch eine Laufzeitverlängerung beschlossen. Aus Berlin, Anja Günther.
Da ist sie nun, die 180-Grad-Wende der Bundesregierung in Sachen Atomausstieg. Und da ist sie nun, die Kabinettsentscheidung, dass 2022 Schluss sein soll mit der Atomkraft in Deutschland.
Und wir werden dann in der Stufenfolge 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 das vom Netz gehen einzelner Kernkraftwerke haben. Auch ein früheres Abschalten ist selbstverständlich möglich, aber das sind die Endzeitpunkte für die einzelnen Kernkraftwerke.
Bundesumweltminister Norbert Röttgen von der CDU ist sehr zufrieden mit sich und seinen Kabinettskollegen.
Ich bin davon überzeugt, dass die Beschlussfassung der Bundesregierung vom heutigen Tag ein Meilenstein in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung unseres Landes darstellen.
Das Zeitalter der erneuerbaren Energien kann kommen, auch wenn da noch eine Menge zu erledigen ist. Stichwort Ausbau der Stromnetze. Künftig sollen die Planungsverfahren in höchstens 4 statt wie bisher in 10 Jahren abgeschlossen sein, erklärt Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler, FDP.
Also die 3 Ziele, die wir vorgegeben haben, Umweltverträglichkeit, die Frage Versorgungssicherheit wird immer eine Rolle spielen und auch die Frage Bezahlbarkeit. Und alle 3 Ziele werden berücksichtigt, darauf können sich die Menschen in Deutschland verlassen.
Etwas bedröppelt stehen nun die Grünen da. Hatten sie doch, als sie noch mit der SPD im Bund regierten, den Atomausstieg schon mal beschlossen, was Grünen-Fraktionschefin Renate Künast immer wieder betont.
Wir haben seit 2001, also 10 Jahre lang, dafür gekämpft, dass diese Beschlüsse Bestand haben. Und wir haben, um bei der Zahl 10 zu bleiben, nicht nur die letzten 10 Jahre weiter gekämpft mit der Bewegung, sondern auch die letzten 10 Tage. Und so manchem Ruf, man solle doch bitte sofort Ja sagen, sind wir nicht anheimgefallen.
Kein schnelles Ja, kein einfaches Nein. Ein grüner Sonderparteitag am 25. Juni soll die Entscheidung bringen. Wie die SPD im Parlament abstimmt, scheint dagegen geklärt. Generalsekretärin Andrea Nahles hält den schwarz-gelben Energiebeschluss für konsensfähig.
Wir freuen uns darüber, dass jedes Kernkraftwerk sein eigenes Abschaltdatum erhält.
Den Linken wiederum geht der von schwarz-gelb angestrebte Atomausstieg nicht schnell genug. Außerdem müsse der Beschluss unumkehrbar sein, also im Grundgesetz verankert werden. FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle regt das ganze Gemecker auf. Vor allem die Grünen sollten mit ihrem Eiertanz aufhören.
Auch wenn Ihnen ein wichtiges Thema damit verloren geht, Sie müssen jetzt aus den Schmollwinkel rauskommen.
Noch in dieser Woche gibt Kanzlerin Angela Merkel zum Thema Atomausstieg eine Regierungserklärung im Bundestag ab, der dann am 30. Juni entscheidet.
Und wir kommen zum aktuellen Stand der EHEC-Seuche, deren Erreger an bisher rund 1500 Menschen diagnostiziert wurden. Schlagartig stand ein Dorf in der Lüneburger Heide im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ein Gärtnerhof in Bienenbüttel, der Sprossen vertreibt, geriet in Verdacht, eine mögliche Quelle des EHEC-Keims zu sein. Doch dieser Verdacht hat sich nach bisherigen Laborergebnissen nicht bestätigt. Gemüsebauern, die drastische Umsatzeinbußen haben, können aber offenbar auf Entschädigungszahlungen hoffen. Zur aktuellen Situation aus Berlin, Ilka Steinhausen.
Sicher hatte sich die Verbraucherschutzministerin mehr von den Ergebnissen aus Niedersachsen erhofft, wäre es doch endlich eine Erfolgsmeldung im Kampf gegen EHEC. Doch heute blieb Ilse Aigner nur, weiter vor dem Verzehr von Sprossen zu warnen, solange der Verdacht nicht endgültig ausgeräumt oder bestätigt ist.
Die Hinweise auf den Betrieb in Niedersachsen sind aus meiner Sicht eine wichtige Spur, die mit allem Nachdruck weiter verfolgt werden muss. Wir dürfen dabei aber nicht andere Ermittlungsansätze aus dem Augen verlieren.
Rund um die Uhr arbeiten Behörden und Experten daran, immer mehr Daten zu sammeln und auszuwerten. Dies sei eine extreme Aufgabe für alle Beteiligten.
Die zuständigen Landes- und Bundesbehörden stehen vor der Herausforderung, die vielen Tausenden von Mosaiksteinen oder Puzzlestücke, die vor ihnen liegen, zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, das die drängenden Fragen nach der Entstehung der Epidemie beantwortet. Ich sage ganz deutlich, für die Bundesregierung hat der Kampf gegen EHEC höchste Priorität.
Und deswegen bat die Ministerin Experten vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sowie vom Bundesinstitut für Risikobewertung ins Ministerium. Beide bekräftigten, dass in einem gemeinsamen Krisenstab alles getan werde, um dem EHEC-Erreger auf die Spur zu kommen. Dennoch könne es auch sein, dass am Ende gar kein Ergebnis zustande kommt, so Andreas Hensel vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
Es ist sogar vielmehr so, dass in 3 von 4 Fällen bei solchen Ausbruchsuntersuchungen das krankmachende Agens, also das, was die Menschen dann wirklich dann in die klinische Behandlung bringt, gar nicht gefunden wird. Das bedeutet, wir müssen uns auch darüber klar sein, dass es vielleicht eine Situation geben wird, wo wir eben dann doch den Ausbruchsgeschehen eben dann doch nicht identifizieren können oder zumindest die Quelle nicht identifizieren können.
Scharfe Kritik am Krisenmanagement der Regierung üben die Grünen. Parteichefin Claudia Roth bemängelt, dass die zuständigen Ministerien die Dimension völlig unterschätzt haben und die Verbraucher praktisch alleingelassen wurden.
Es fehlt ein zentrales Krisenzentrum, in dem alle Informationen aus Bund und Ländern zusammenlaufen und täglich proaktiv an Behörden, an Verbände, an die Branche weiter vermittelt werden. Und wir unterstützen die Forderung, dass es zu Entschädigungszahlungen für die Landwirte, Landwirtinnen kommt.
Letzteres will Ilse Aigner morgen beim Treffen mit den EU-Ministern besprechen. Den Vorwurf, es gebe Abstimmungsprobleme und keine zentral koordinierte Stelle, wies sie zurück.
Also es gibt keine Kompetenzstreitigkeiten. Ich halte das für ein relativ billiges Oppositionsgeplänkel. Und ich kann Ihnen sagen, weder zwischen Bundesminister Bahr als auch mir, als auch zwischen den hier Anwesenden, als auch dem Robert-Koch-Institut, auch mit den Ländern wurde abgestimmt, gibt es eigentlich keine fachlichen Unstimmigkeiten. Und deshalb, wir machen unsere Arbeit und zwar konzertiert und rund um die Uhr.
So gibt es auch in Woche 3 nach dem EHEC-Ausbruch keine konkreten Ergebnisse, aber immerhin noch die Hoffnung, den Grund für den EHEC-Ausbruch zu finden.
Keine Frage, EHEC ist gefährlich und bisher sind 21 Menschen daran gestorben. Aber ist es richtig, jede mögliche Verdachtsquelle ohne sichere Erkenntnis sofort zu veröffentlichen? Joachim Hagen kommentiert.
Es wäre auch zu schön gewesen. Gestern hieß es noch, die Quelle der Killerkeime sei endlich entdeckt. Die Salatsprossen seien es, auf denen sich der EHEC-Erreger in ganz Norddeutschland ausbreiten konnte. Und jetzt? Auch in den kommenden Wochen werden wir zweifelnd vor der Gemüsetheke im Supermarkt stehen und uns fragen, was können wir noch guten Gewissens essen? Das erinnert verdächtig an die Jubelmeldungen vor 2 Wochen. Damals hatte die Hamburger Gesundheitssenatorin vorschnell spanische Gurken als Quelle des EHEC-Übels identifiziert. Es war dann zwar ein EHEC-Erreger, der auf den verdächtigen Gurken gefunden wurde, aber eben nicht der EHEC-Erreger, der für die Krankheitswelle in Norddeutschland verantwortlich ist. Und auch für die Salatsprossen-These gibt es keinen Beweis. Möglicherweise wird sich nie nachweisen lassen, wie der gefährliche Darmkeim in die Nahrungskette gelangt ist. Die belasteten Gemüse sind schon längst gegessen oder vernichtet, und auch die Befragung der Erkrankten bringt oft keine Klarheit. Wer erinnert sich schon noch, was er vor 10 Tagen gegessen hat? So lange kann es dauern, bis die Krankheit ausbricht. Bei 80% aller EHEC-Erkrankungen kann die Quelle des Erregers nicht identifiziert werden. Auch wegen dieses unbefriedigenden, nichts Genaues weiß man nicht, wächst die Kritik. Wie kann es sein, dass ein medizinisch so hochentwickeltes Land wie Deutschland seine Bürger nicht vor einem einfachen Darmbakterium schützen kann? Im Zentrum der Kritik die Gesundheitsbehörden. Und sie bieten genügend Angriffsfläche. Erst die unspezifische Warnung des Robert-Koch-Instituts vor Gurken, Salat und Tomaten, dann der ungerechtfertigte Gurkenalarm der Hamburger Gesundheitsbehörde und gestern die Warnung vor den niedersächsischen Salatsprossen. Zu voreilig, zu unkonkret und ohne Beweise. So die Vorwürfe der Kritiker. Dazu kommt noch, dass die Landesbehörden ihre Warnungen offenbar nicht mit den Bundesbehörden absprechen. Das Ergebnis ist ein wildes Informationskuddelmuddel. Trotzdem ist es richtig, dass die Behörden so schnell wie möglich informieren, auch wenn es sich nur um einen Verdacht handelt. Was wäre denn die Alternative? Wenn herauskäme, dass ein Minister oder eine Senatorin Informationen über die mögliche Quelle des EHEC-Erregers zurückgehalten hätte, die Empörung in der Bevölkerung wäre riesig. Und auch die Unsicherheit würde wachsen, da das Vertrauen in die Arbeit der Behörden zerstört wäre.
Joachim Hagen kommentierte: Der zurückgetretene Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominik Strauss-Kahn, hat die gegen ihn erhobenen Anklagevorwürfe vor Gericht abgestritten. Strauss-Kahn plädierte bei einer Anhörung in New York, wie erwartet, auf nicht schuldig. Dem 62-jährigen Franzosen wird zur Last gelegt, Mitte Mai ein Zimmermädchen in einem New Yorker Luxushotel sexuell angegriffen zu haben. Einzelheiten von Rüdiger Paulert.
Mit einer schwarzen geländegängigen Limousine fuhr Dominik Strauss-Kahn, der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds, vor dem New Yorker Supreme Court vor. Seine Ehefrau Anne Sinclair begleitete ihn, fest am Arm eingehakt, durch ein Spalier von Kameras und Mikrofonen in den Gerichtssaal. Strauss-Kahn trug einen dunklen Anzug mit hellblauem Hemd und blauer Krawatte. In der rund 10-minütigen Anhörung reichten seine Verteidiger eine Erklärung ein, in der sich Strauss-Kahn als unschuldig bezeichnete. Dann wurde der Angeklagte von Richter Michael Obers über seine Rechte und Pflichten aufgeklärt. Sie sind verpflichtet, beim Prozess anwesend zu sein. Wenn Sie aus welch Gründen auch immer nicht erscheinen, verzichten Sie auf Ihr Recht der Teilnahme und auch darauf, sich in Ihrem eigenen Verfahren verteidigen zu können. Ich denke, Sie haben das verstanden. Sie müssen jetzt Ja sagen, so der Anwalt von Strauss-Kahn. Das Ja war kaum zu verstehen. Dann schloss der Richter die heutige Anhörung. Nachdem sich der Gerichtssaal geleert hatte, durfte auch der Angeklagte gehen. Ihm wird Nötigung, Freiheitsberaubung sowie versuchte Vergewaltigung und sexueller Missbrauch vorgeworfen. Vor gut 3 Wochen soll er in einem New Yorker Hotel über ein Zimmermädchen hergefallen sein. Nach der kurzen Anhörung äußerten sich, wie bei hochkarätigen Prozessen in den USA üblich, die Anwälte vor dem Gerichtsgebäude. Für seinen Mandanten Strauss-Kahn sagte Ben Bruffman: Heute hat Herr Strauss-Kahn auf nicht schuldig plädiert. Er hat eine sehr eloquente, bedeutungsvolle Aussage gemacht. Er verneint die Vorwürfe der Anklage. Zum Verfahren selber wollte sich der prominenten Anwalt nicht äußern, betonte er, und deutete dann zum wiederholten Male an, dass das Zimmermädchen dem Sex mit dem ehemaligen IWF-Chef zugestimmt habe. Wenn die Beweise entsprechend gewürdigt sind, wird nach unserer Einschätzung klar sein, dass kein Zwang und keine Gewalt angewendet wurde. Irgendwelche gegenteilige Behauptungen sind einfach nicht glaubhaft. Für das vermeintliche Opfer äußerte sich ihr Anwalt Ken Thompson. Die Unterstellung der Verteidigung, dass dies alles in beiderseitigem Einverständnis geschehen sei, sei einfach absurd, sagte der Vertreter der Nebenklägerin.
The suggestion by defense counsel that this was consensual is preponderous.
Seine Mandantin sei aufgrund des Verbrechens im Moment nicht in der Lage, arbeiten zu gehen, sagte Thompson auf Nachfrage. An die Medienvertreter gewandt, fügte er hinzu:
Some of you in the media have portrayed the victim.
Einige von Ihnen haben das Opfer in den Medien als Teil einer Verschwörung dargestellt, um Strauss-Kahn zu stürzen. Das ist einfach nicht wahr. Zu diesem Zeitpunkt war Dominik Strauss-Kahn schon wieder auf dem Weg in seine Wohnung, in der er rund um die Uhr überwacht wird. Am Nachmittag des 18. Juli muss er zum nächsten Gerichtstermin erscheinen.
Es ist 18 Uhr 44, 16 Minuten vor 7 und Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Jemen ist die Lage nach der Ausreise des Präsidenten weiter völlig unstabil. Beobachter sehen das Land am Rande eines Bürgerkrieges. Am Freitag war Präsident Saleh bei einem Raketentreffer verletzt worden und wird nun in einer saudi-arabischen Klinik behandelt. Oppositionelle feierten danach, als sei es das Ende seiner 33-jährigen Herrschaft. Doch daran ist vorläufig noch nicht zu denken. Eine Reportage aus Sanaa von Martin Durm.
Es braucht nicht viel, um in dieser Stadt einen Checkpoint einzurichten. Ein paar dicke Steinquader, quer über die Straße gelegt, dahinter aufgetürmte Sandsäcke und davor 5, 6 Bewaffnete, die Kalaschnikows schussbereit in den Händen halten. Im Zentrum von Sanaa stecken wir an jeder Straßenkreuzung in so einem Checkpoint fest. Gestern Nacht haben sie an so einer Sperre 3 Jemeniten erschossen. Im abgeriegelten Stadtviertel Hasaba wurden 3 Oppositionelle von Scharfschützen getötet. Und dann hat es noch 3 Granateinschläge in Sanaa gegeben. Aber alles in allem, sagen die Jemeniten, werde der Waffenstillstand doch ziemlich gehalten. Fragt sich nur, wie lange? Der verwundete und nach Saudi-Arabien ausgeflogene Machthaber Abdallah Saleh hat nach erfolgreicher Operation ankündigen lassen, er komme wieder zurück. Nun steigt sie wieder, die Angst, die Nervosität in den Straßen von Sanaa. Wir sind froh, dass er weg ist, sagt ein junger Oppositioneller. Er soll in Saudi-Arabien bleiben. Saleh soll bloß nicht mehr zurückkommen. Er ist doch der Grund für all unsere Probleme. Auch, dass es Kämpfe zwischen den Stämmen und der Armee gegeben hat. Der einzige Grund dafür ist Saleh. Wir nähern uns dem Midan el-Tahrir, dem Platz des Wandels, wo sich die Gegner Salehs versammeln. Der sternförmige Platz ist längst zu klein für die Opposition. Die Gassen, die zu ihm führen, sind zugestellt, mit Zelten zugehängt, mit Spruchbändern und den Porträts der 200 Männer und Frauen, die im Kampf gegen die Diktatur schon ihr Leben verloren. Die Demonstranten, die hier ohne Waffen friedlich einen neuen demokratischen Jemen herbeirufen, haben sich nicht entmutigen lassen, nicht von Salehs Scharfschützen, nicht von den Kämpfen der vergangenen Tage. Dabei wissen alle auf diesem Platz, dass im jemenitischen Machtkampf nicht mehr sie, die friedlichen Demonstranten, im Mittelpunkt stehen, sondern die alten, korrupten Kräfte, die schon so lange Sanaa beherrschen. Das ist ein Konflikt zwischen zwei korrupten Familien. Mit unserer Revolution hat das nichts zu tun, sagen sie auf dem Platz des Wandels. Saleh will uns in den Bürgerkrieg treiben. Sie wollen bleiben, sagen sie, egal wer auf sie schießt, wer sie kleinkriegen will. Die demokratische Opposition in Sanaa hält jetzt schon seit 4 Monaten durch.
Am Landgericht Erfurt begann heute der Prozess in der Betrugsaffäre beim Kinderkanal Kika. Überraschend legte der Angeklagte, ein ehemaliger Herstellungsleiter, ein Geständnis ab und gab zu, spielsüchtig zu sein. Laut Staatsanwaltschaft soll er fast 5 Jahre lang Rechnungen in Höhe von mehr als 4,5 Millionen Euro fingiert haben, für die es keine Gegenleistung gab. Einzelheiten von Wolfgang Henschel.
Der Automat war offenbar sein bester Freund, so stellte es zumindest heute der Angeklagte in der Verhandlung vor dem Landgericht Erfurt selbst dar. In einer gut 40-minütigen Erklärung versuchte der ehemalige Herstellungsleiter des Kinderkanals zu erläutern, wie es dazu kommen konnte, dass er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk um Millionen geprellt hat. Er habe eine schwierige Kindheit, eine schwierige Schulzeit und ein schwieriges Privat- und Berufsleben gehabt. Um diesen Stress zu bewältigen, habe er angefangen zu spielen. Aus der Leidenschaft sei dann immer mehr eine Sucht geworden. Alles Denken und Handeln sei nur darauf ausgerichtet gewesen, an mehr Geld für die Besuche in Spielcasinos zu kommen. Auf diese Weise sei auch im Jahr 2002 die Idee geboren worden, sich von einer Berliner Filmproduktionsfirma fingierte Rechnungen ausstellen zu lassen. Mit dem Chef des Berliner Unternehmens teilte sich der Angeklagte Marco K. das Geld. Die Rechnungen seien von untergebenen Kinderkanal-Mitarbeitern gegengezeichnet und vom Rechnungswesen des MDR genehmigt worden. Nie seien Fragen über die Hintergründe der Rechnungen gestellt worden. Auffliegen konnten die Machenschaften am Ende nur deshalb, weil der Berliner Kompagnon sich selbst anzeigte. Die Staatsanwaltschaft Erfurt wirft Marco K. Betrug und Untreue vor. Die Schadenssumme liegt bei rund 4,5 Millionen Euro. Tatsächlich ist der Schaden etwa doppelt so hoch, aber eben teilweise verjährt. Dem Angeklagten droht bei einer Verurteilung eine lange Haftstrafe. Hannes Grünseisen, Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt.
Bestechlichkeit im besonders schweren Fall wird mit Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren, Untreue im besonders schweren Fall mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft.
Verteidigerin Doris Dierbach räumt zwar die Schuld ihres Mandanten ein, allerdings hätten auch die Strukturen beim Kinderkanal und beim federführenden Sender, dem Mitteldeutschen Rundfunk, das Verhalten des Angeklagten erst ermöglicht. Es habe dort ein effizientes Kontrollsystem gefehlt.
Von Bedeutung ist aber natürlich an stärkster Stelle zu sehen, dass er massiv spielsüchtig gewesen ist und dadurch unter dem Druck stand, sich finanzielle Mittel zu verschaffen, und die Spielsucht war der maßgebliche Motor.
Sie gehe davon aus, dass ihr Mandant einer verminderten Steuerungsfähigkeit ausgesetzt gewesen sei. Zudem bereue der Angeklagte seine Tat.
Mehrere Jahre lang hatte eine Hilfsorganisation deutschlandweit Spenden gesammelt, angeblich für die Krebsforschung. Mithilfe von Bettelbriefen suchte man immer neue Spender und das ziemlich erfolgreich. In 6 Jahren kamen so 12,5 Millionen Euro zusammen. Doch nun ist Schluss, denn nach Informationen von NDR Info wirft die Staatsanwaltschaft Hannover 3 Beteiligten Betrug und Untreue vor.
Schönen guten Tag, VfK Krebsforschung. Zurzeit sind alle Mitarbeiter in einem Gespräch.
Es ist nur ein paar Wochen her, da konnte man diese Telefonansage noch hören. Am anderen Ende die VfK Krebsforschung, eine gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Berlin. Angebliches Ziel, die Krebsforschung mit Spendengeldern zu fördern. Doch hinter einer Berliner Telefonnummer verbarg sich kein VfK-Vertreter, sondern ein Dienstleister mit Telefonservice, sagt Spendenexperte Stefan Leupfinger vom Internetportal charitywatch.de.
Die Damen, die dort am Telefon waren, waren offensichtlich Damen, die von der VfK-Krebsforschung nicht wirklich viel Ahnung hatten, die vielleicht 3 Standardfragen beantworten konnten, aber in dem Moment, wo es ins Detail ging, mussten sie dann auch verweisen auf die Geschäftsführerin, die in den USA aber lebt.
3 Beteiligte sollen nun vor Gericht, geht es nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Hannover. Sie hat Anklage erhoben und wirft ihnen gemeinschaftlichen Betrug und Untreue vor. Die VfK Krebsforschung und ein Vorgängerverein seien demnach nicht gegründet worden, um hauptsächlich Geld für die Krebsforschung einzusammeln, sondern vor allem, um sich an ihr zu bereichern. Es habe nur Alibi-Zahlungen an Wissenschaftler gegeben. Die Hilfsorganisation ist jedenfalls auch für Burkhard Wilke eine alte Bekannte. Wilke ist Geschäftsführer des deutschen Spendentüffs DZI.
Zum einen haben wir in den vergangenen Jahren sehr viele Anfragen aus der Öffentlichkeit zur VfK-Krebsforschung erhalten, was wohl auf sehr hohe Auflagen an Werbebriefen schließen lässt. Und zum Zweiten ist aufgefallen, dass diese Werbebriefe in vielen Fällen sehr, sehr emotional gestaltet waren, nach unseren Maßstäben zu emotional. Und aus dem Grund haben wir in den vergangenen Jahren auch 2-mal sogar ausdrücklich gewarnt vor der VfK-Krebsforschung, einmal Ende 2008 und dann zuletzt auch Ende 2010 noch einmal.
Brisant auf die Anklagebank soll auch ein Verantwortlicher der auf Marketing und Vertrieb spezialisierten Schweizer SAZ-Gruppe, die ihren deutschen Sitz in Garbsen bei Hannover hat. Eine Tochterfirma war nach Recherchen von NDR Info Absenderin von Bettelbriefen, wie sie Millionen Deutsche in ihren Briefkästen fanden. 12,5 Millionen Euro seien durch solche Briefaktionen seit 2005 gesammelt worden. Fast 2/3 des Geldes landeten bei der Werbeagentur, glauben die Staatsanwälte. Möglicherweise kein Einzelfall. Gegen 6 weitere Hilfswerke wird ebenfalls ermittelt. Die VfK-Geschäftsführerin hat Fragen von NDR Info nicht beantwortet. Der beschuldigte SAZ-Verantwortliche lässt über seinen Anwalt alle Vorwürfe zurückweisen.
Peter Hornung berichtete. Nach den Hitzepannen vom vergangenen Jahr versprach die Bahn Besserung. Doch nun gibt es schon bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad erneut Schwierigkeiten mit defekten Klimaanlagen. Die Bahn bedauert die Unannehmlichkeiten für die Reisenden und will sie entschädigen. Carsten Jens informiert.
Am ersten recht heißen Wochenende sind bei der Deutschen Bahn wieder etliche Klimaanlagen ausgefallen. In insgesamt 16 Zügen hätten die Anlagen ganz oder waggonweise gestreikt, räumte die Bahn AG selbst ein. Verbände sprachen von 20 Zügen. Die Reisenden mussten zum Teil in andere Züge umsteigen. Betroffen waren ICE der 2. Generation, aber auch andere ICE-Baureihen. Bereits im heißen Sommer 2010 hatten defekte Klimaanlagen für viel Ärger bei der Kundschaft und für einen Image-Schaden bei der Bahn gesorgt. Damals allerdings lagen die Temperaturen noch höher, nämlich bei 40 Grad und nicht bei rund 30 wie gestern. Eine Stellungnahme der Bahn AG zu den neuen Klimaanlagenproblemen verzögerte sich heute um mehrere Stunden. Offenbar ist das Unternehmen selbst unangenehm überrascht worden von den Pannen am Wochenende. Die Bahn AG hatte kürzlich noch angekündigt, die Klimaanlagen besser zu warten. Einige Teile der Stromversorgung wolle man auch austauschen. Allerdings soll es noch bis 2013 dauern, bis dieses Umbauprogramm beim ICE 2 abgeschlossen sei. Die verantwortlichen Bahnvorstände geben denn auch zu, dass die Reisenden weiterhin von Hitzeproblemen geplagt werden könnten. Es gehe einfach nicht schneller mit der Abhilfe, hatten Verantwortliche der Bahn AG gesagt. Der Fahrgastverband Pro Bahn gesteht dem Unternehmen trotzdem zu, diesmal besser reagiert zu haben als noch im vergangenen Sommer. So seien Ersatzzüge bereitgestellt worden.
In unserem folgenden Bericht im Echo des Tages geht es um die verbotene Sterbehilfe und dubiose Geständnisse von Ärzten, die laut Report Mainz darin verstrickt sein sollen. Erst vergangene Woche hatte der Ärztetag in Kiel das Berufsrecht verschärft und ein explizites Verbot des ärztlich assistierten Suizides beschlossen. Aus Mainz Ulrich Neumann.
Uwe Christian Arnold holt aus seiner Plastiktüte eine kleine Dose, darin ein weißes Pulver. 80 Tabletten, klein gemahlen. In dieser Dosis wirkt das Medikament tödlich. Uwe Christian Arnold ist Arzt und Sterbehelfer.
Helfen Sie denn Menschen mit schwerem Leiden beim Sterben?
Die Frage kann ich mit Ja beantworten.
Was für eine Situation muss denn vorliegen?
Es sollte doch schon absehbar sein, dass dieses Leiden von der Person nicht mehr zu ertragen ist aufgrund des Zustandes der Krankheit.
Wie vielen Menschen haben Sie bislang geholfen in der Art?
Ja, mit denen ich Kontakt hatte, vielleicht so 150 bis 200.
Bis zu 200 Menschen hat er beim Suizid geholfen, ohne jede Kontrolle, nur nach eigenem Ermessen. So offen zugegeben wie im Interview mit dem ARD-Politikmagazin Report Mainz hat das noch nie ein Arzt. Beihilfe zum Suizid ist nicht strafbar. Aber einem Arzt, der beim Sterben hilft, dem droht die Ärztekammer mit Berufsverbot. Deshalb wird es heimlich gemacht.
Beschaffen Sie auch selbst die Medikamente dann?
Nein, ich beschaffe sie nicht. Ich sorge nur dafür, dass sie in den Besitz der Patienten kommen.
Auf dem Ärztetag in Kiel vergangene Woche wurde den Ärzten ein solch ärztlich assistierter Suizid vom Berufsrecht streng verboten. Der neue Präsident der Bundesärztekammer, Frank-Ulrich Montgomery, hat dieses Verbot initiiert und durchgesetzt. Er will keine Suizidhilfe, auch nicht für Schwerstkranke.
Sie müssen das dann selber begehen. Das ist Ihr gutes Recht. Das will ich gar nicht kritisieren. Aber Sie bekommen kein Anrecht darauf, dass ein Arzt diese ja vielleicht schmutzige Tätigkeit für Sie übernimmt.
Der Medizinrechtler Wolfgang Putz übt schwere Kritik an diesem grundsätzlichen Verbot. Der Anwalt hat vor obersten Gerichten wegweisende Urteile für mehr Patientenrechte am Lebensende durchgefochten. Der Beschluss der organisierten Ärzteschaft werde nur negative Folgen haben, meint Wolfgang Putz.
Das Problem ist, dass wir sehr viele Patienten nicht zu dubiosen Organisationen, sondern auch in die Heimlichkeit treiben werden. Und dass damit die Kontrolle, ob sich nicht doch sehr viele Menschen das Leben nehmen, denen man hätte helfen müssen, dass diese Kontrolle eben verschenkt wird. Und das ist die Traurigkeit dieses Beschlusses.
Noch eine weitere Ärztin gesteht in Report Mainz, dass sie Schwerkranken beim Suizid hilft. 10-mal schon habe sie das getan. Die Ärztin besorgt mit eigenen Rezepten Medikamente und ist dabei bis zum letzten Augenblick.
Nach der Einnahme der Medikamente, wenn der Tiefschlaf beginnt, verlasse ich den Raum und halte mich in einem Nebenraum auf. Aber ich überzeuge mich in gewissen Abständen, ob der Tiefschlaf anhält, so lange, bis der Tod eingetreten ist.
Die Ärztin wird trotz des Verbotes des Ärztetages weitermachen, sagt sie. Sterbehilfe in der Grauzone, von der Präsident der Ärztekammer Frank-Ulrich Montgomery angeblich nichts weiß.
Mir ist nicht bekannt, dass Ärzte als Sterbehelfer unterwegs sind und ich kenne keine Fälle.
Ulrich Neumann berichtete. Miroslav Klose und Rekordmeister Bayern München gehen nach 4 Jahren getrennte Wege. Heute gab der Club die Trennung zum Saisonende bekannt. Damit sind die Zeiten von Salto Klose in München wohl endgültig vorbei. Der 32-Jährige sprach von 4 sehr schönen und erfolgreichen Jahren und es sei für ihn immer etwas Besonderes gewesen, für diesen Verein spielen zu dürfen. Wo er nun hingehen wird, ist noch ungewiss. Aus München, Martin Raspe.
4 Jahre spielte Miroslav Klose für den FC Bayern. In 150 Pflichtspielen erzielte der Nationalspieler 53 Tore. Weitere Klose-Treffer für die Bayern wird es aber nicht mehr geben, denn sein Vertrag wird nicht verlängert. Klose hatte von den Bayern einen 2-Jahres-Vertrag gefordert. Die Bayern wollten nur um 1 Jahr mit dem 32-Jährigen verlängern. Leider haben die Gespräche mit Miroslav Klose zu keinem positiven Ergebnis geführt. Wir hätten gerne mit ihm verlängert, aber hinsichtlich der Vertragslaufzeit haben wir uns auf keinen gemeinsamen Nenner verständigen können, wird Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge auf der Homepage des Vereins zitiert. Über Kloses Abschied aus München wurde schon seit längerem spekuliert, auch weil sich die Bayern mit Mario Gomez, Ivica Olic und Neuzugang Nils Petersen in der Offensive gut aufgestellt fühlen. Wo Miroslav Klose künftig Fußball spielen wird, ist noch nicht klar. Zuletzt wurde er aber mit dem FC Valencia in Spanien in Verbindung gebracht.
Und soweit das Echo des Tages, das es wie immer als Podcast zum Nachhören gibt. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.